Sieb, Mom, Sieb.
Euer Podcast mit Stella
und Steffi.
Hallo.
Hallo, hallo, liebe Schiebis.
Hallo, Steffi. Hallo, Emmy.
Es ist soweit.
Es
wir dürfen
ist
unsere Gästin begrüßen. Yay! Die erste dieses Jahr.
Das war eine ganz, ganz besondere, genau, unsere erste, Emmy. Emmy ist Lehrerin, Mama und auf Instagram bekannt als Emmy the Teacher. Emmy spricht sich laut und klar über ein gerechteres Schulsystem aus, teilt ehrliche Einblicke in ihren Alltag als berufstätige Mama und ist aktuell auch noch schwanger mit Kind Nummer 2. Außerdem, eine kleine Info, ist sie die erste feste Freundin von Roman, meinem Mann, gewesen. Ja, deswegen kennen wir uns ja schon ein bisschen persönlich. Noch nicht so gut, aber das ändern wir jetzt. Und genau, über was sprechen wir heute mit dir?
Genau, also wir sprechen heute mit Emmy so ein bisschen über die Herausforderung zwischen Klassenzimmer, Kinderzimmer und Community-Aufbau, also ziemlich spannende Themen, und über ihre Vision von Bildung und echte Vereinbarkeit und so ein bisschen auch darüber, was sie ihren Kindern fürs Leben mitgeben möchte. Und ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Emmy, schön, dass du da bist. Ich glaube, du kannst noch mal besser beschreiben, wo du herkommst und was du machst.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich weiß nicht, wann es bei euch heute losging, aber ich bin wach seit 5.30 Uhr.
Oh, schön. Wow.
Ja.
Perfekt für den Sonntag.
Ganz toll. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich immer selbst um 9 Uhr einfach schlafen gehe, weil ansonsten packe ich den Tag nicht.
Feel you.
Ja, deswegen ja. Lived 3 lives already, so um 10:45, aber alles gut. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die nette Vorstellung. Ich kann dem gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzufügen. Ich arbeite seit 7 Jahren an einem Gymnasium in Berlin, habe so den klassischen Uni-Weg bin ich gegangen und habe mein Referendariat auch in Berlin gemacht und habe nebenbei tatsächlich in meiner ersten Schwangerschaft, als ich während Corona nicht arbeiten durfte, angefangen, so ein Nebenprojekt aufzubauen, also Social Media zu betreiben und aktiv irgendwie Unterrichtsideen zu teilen. Einfach weil ich eine wahnsinnige Passion für diese Themen habe und für den Job auch habe und es so viele gute Ideen gibt und ich dachte, in der Schule ist oft viel zu wenig Platz, um diese Ideen zu teilen und Social Media ist einfach eine mega Plattform dafür. Und genau, so hat sich das irgendwie so ein bisschen entwickelt und ergeben. Dann war meine erste Elternzeit, da war es ein bisschen ruhiger und dann bin ich irgendwann wieder so ein bisschen reingestartet und bin total happy, da jetzt Teil so einer schönen Lehrer-Eltern-Community irgendwie zu sein und profitiere da selbst auch ganz, ganz viel von.
Sehr cool.
Richtig toll.
War das bei dir so, dass du schon immer Lehrerin werden wolltest?
Gar nicht. Nee, gar nicht. Ich war so eine ganz planlose Schülerin und Abiturientin. Mich hat das alles irgendwie überhaupt nicht interessiert. Und ich hab schon viel so pädagogische Kinderarbeit gemacht, irgendwie so Ferienbetreuung und so Sachen. Und es hat mir immer Spaß gemacht, aber ich habe jetzt nicht gedacht, wow, ich bin die geborene Lehrerin und das ist das, was ich machen will. Ich wollte ursprünglich mal Psychologie studieren.
Ah, interessant. Das ist ja richtig.
Ja, mit dem NC nicht so ganz gereicht und dann meinte meine Mutter, mach doch Lehramt. Und dann habe ich gesagt, ja, völlig unreflektiert und fand es am Anfang auch nicht geil. Hatte dann mein erstes Praktikum in der Schule, das weiß ich noch, und da dachte ich so, wow, okay, das geht ja mega ab. Man stellt eine Frage, man gibt eine Aufgabe und man kriegt halt so viel zurück und habe einfach gemerkt, dass es mir liegt und mir Freude macht und genau, seitdem bin ich passionierter dabei.
Cool. Richtig toll. Ich glaube, so eine Lehrerin hätte ich mir immer gewünscht, auf jeden Fall.
Jeder,
ne? Mm. Also wenn ich da meine Lehrer teilweise anschaue, das war wirklich, also die haben sich da selbst in den Unterricht geschleppt und ich meine, wie sollst du dann was vermitteln, wenn du selbst mit einer Laune von ich weiß nicht was da reinkommst und dich da vorne hinstellst, ne? Also schwierig. Deswegen finde ich es so wichtig, dass du das machst und ganz toll, dass du das dann auch noch teilst.
Ja, aber auch wie cool, dass du eben nicht von Anfang an wusstest, dass du Lehrerin werden möchtest und erst bei der praktischen Erfahrung quasi dann gemerkt hast, okay, das ist was für mich.
Ja, und das ist auch so ein Problem, glaube ich, was Social Media so zumindest in Teilen ein bisschen lösen kann, weil ich kriege ganz viele Nachrichten auch von Lehramtsstudenten, die sich auch wirklich für diese Themen interessieren und die durch Social Media plötzlich Einblicke bekommen, die du halt vorher nicht hattest. Und was mich selbst auch immer am meisten motiviert, ist, wenn ich Input bekomme, wie man was im Klassenzimmer mit Kindern und Jugendlichen machen und umsetzen kann. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass die Studierenden das auch auch online sehen, kriegen die plötzlich ein Gefühl für, okay, wie kann Schule und Unterricht sein und was kann ich selbst vielleicht umsetzen irgendwann? Mhm. Und es ist total motivierend. Deswegen, neben all den Gefahren, die Social Media birgt, und ich bin ja wirklich also auch kritisch, was Smartphones und Social Media und so angeht, gibt es einfach auch so viele Vorteile und tolle Dinge, die man damit umsetzen kann. Deswegen auf der anderen Seite auch großer Fan.
Ja, weil die Sachen lernst du ja nicht im Studium, oder? Also diese Möglichkeiten, wenig, ne?
Ja, das ist halt in Deutschland ein fachliches Studium, ne? Also du hast deine zwei Fächer und ja, machst eben die fachlichen Dinge, die in einem universitären Studium da vorgesehen sind. Und du hast zwar auch Didaktik-Seminare, wo du dann lernst, wie schreibe ich eigentlich einen Unterrichtsverlauf und so weiter, aber klar, ganz viele Studierende würden sich einen viel praktischeren, mehr praktische Impulse wünschen und ich kann es nachvollziehen und ich glaube, dass es in anderen Ländern auch in Teilen anders ist, einfach weil die Struktur dieser Lehramtsausbildung einfach eine ganz andere ist. Und die werden mit, weiß nicht, in den USA habe ich mal gehört, kriegen die Studierenden im ersten Semester die 100 besten Unterrichtsstrategien an die Hand und das arbeitet ihr jetzt mal durch. Ja? Und das sind halt so konkrete Dinge, die ich lese und die ich gleich morgen umsetzen kann, die effektiv Kindern dabei helfen zu lernen. Und davon wäre es vielleicht schön, wenn es ein bisschen mehr gäbe, auch in Deutschland. Wobei es jetzt ja auch schon ein bisschen so Tendenzen gibt in diese Richtung, dass man, es gibt jetzt Praxissemester zumindest in Berlin und Brandenburg, ich glaube auch in anderen Bundesländern, dass die Studierenden zumindest mal ein ganzes Halbjahr oder drei Monate lang an der Schule mal sind, um Einblicke zu bekommen. Genau, also ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber genau, es ist einfach ein universitäres Studium am Ende des Tages noch.
Ja. Okay, weil es ist ganz spannend. Ich habe mich nämlich damals entschieden, zwischen entweder Sonderpädagogik zu studieren oder Kommunikationsdesign, weil mein Papa hat Sonderpädagogik studiert und ich komme aus einer totalen Lehrerfamilie. Also bei uns war das immer der erste Beruf, den man wählen sollte. Also mein Urgroßvater, mein Opa, mein Papa, das sind alles komplette Lehrer, meine Tanten. Ich habe mich dann dagegen entschieden, aber ich habe das immer so als Kind mitbekommen, was mein Papa da alles immer mit nach Hause bringt. Also der ist mega emotional und hat immer diese Schicksale oder diese Unterrichte, die vielleicht auch mal nicht perfekt gelaufen sind. Er hat das immer alles aufgenommen. Also ich habe das krass gemerkt, dass ihn das mega beschäftigt, auch wenn was nicht gut läuft. Oder man nimmt es ja dann mit nach Hause. Ist es bei dir auch so, dass du das dann noch mit nach Hause nimmst und das auch schon noch braucht, bis man das so irgendwie mit verarbeitet, auch die einzelnen Schicksale oder es läuft ja auch nicht alles rund, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade wenn es irgendwie um Kinder und Jugendliche geht, es nimmt einen das irgendwie mit, wenn man das Gefühl hat, ein Kind wächst in schwierigen Bedingungen auf und hat nicht die Unterstützung, die es bräuchte. Und ganz ehrlich, ich, selbst wenn ich mich aufopfere als Lehrerin, kann diese Unterstützung nie zu 100% geben oder diesem Kind das geben, was es braucht. Ich glaube, da bin ich tatsächlich noch so ein bisschen weniger von betroffen, weil einfach an einem Gymnasium, wir haben in Deutschland eine frühe Selektion, dadurch teilt sich das halt einfach auch schon früh auf. Und ich habe wenig so richtig harte Schicksale selbst erlebt. Aber es sind dann auch manchmal kleine Dinge, so aus dem Unterrichtsalltag. Oder ein Kind, wo du siehst, der ist am Gymnasium und der ist nicht glücklich. Der kommt hier nicht gerne hin, weil er sein Selbstvertrauen verliert, weil er dann die Rückmeldung bekommt, dass er nicht lernen kann, dass er nicht erfolgreich sein kann. Und da ist unser System halt einfach auch nicht drauf ausgelegt, individuell dieses Kind jetzt irgendwie angemessen zu begleiten. Oder also die Ressourcen sind einfach auch ganz oft nicht da und dann ist es echt so ein bisschen, ja gut, er wird halt abgeschoben und das trifft einen dann schon, ne? Weil es tut einem natürlich auch irgendwie, gerade als Mutter, so.
Ja,
dann
voll.
Nochmal doppelt leid.
Oh Gott, ja, das verstehe ich total. Ich würde das auch alles in mich aufnehmen wie so ein Schwamm, glaube ich. Also gerade an der Förderschule, die Geschichten, die sind natürlich nochmal heftig gewesen. Also ich habe das auch als Kind immer so extrem wahrgenommen und aber gut, okay. Also du hast ja schon erzählt, dass es dann auch was mit dir macht, auch gerade, weil du Mama bist, ne? Also das verändert sich dann wahrscheinlich auch. Wie hat sich denn dein Leben so allgemein verändert, seitdem du Mama bist, also persönlich und beruflich?
Ja, oh Gott, so krass. Ich bin ja so naiv da auch rein. Also wie bei jedem, oder? Ich weiß. Hands up. Also ich bin da voll naiv auch reingegangen. Ich dachte so, ich war auch in unserem Freundeskreis so die Erste, die ein Kind bekommen hat. Und ich dachte, mach ich jetzt einfach mal. Wird schon. Ja. Es ist schon der Wahnsinn. Kinder sind schon der Wahnsinn. Es ist also so viel ambivalente Gefühle, wie man mit seinen Kindern hat, hat man, glaube ich, sonst nie wieder im Leben. Und es hat mich schon sehr, sehr, sehr verändert. Also vor allem, also beruflich und auch privat. Vielleicht privat. Ich bin viel effizienter geworden in allem, was ich tue. Und ich merke das jetzt auch, wenn mein Sohn mal einen Tag weg ist. Ich schaffe nicht so viel. Aber wenn der da ist und ich weiß, 15 Uhr muss ich in der Kita stehen und den abholen, dann kriege ich die Sachen noch hin. Und dann weiß ich, okay, ich habe noch eine halbe Stunde und bam, dann ziehe ich das jetzt noch durch. Also ich habe einen viel krasseren Drive, auch die Sachen dann zu machen, einfach weil ich weniger Zeit habe. Bin besser organisiert und strukturiert dann auch, glaube ich. Mhm. Und beruflich ist es tatsächlich so, dass ich als Lehrerin früher schon auch in Elterngesprächen öfter mal dachte, naja, jetzt halten Sie mal einen Ball flach, dem Kind geht's schon gut, das wird schon alles, 8. Klasse, ja, ist ein bisschen schwierig, die Motivation fehlt vielleicht gerade, aber wird schon. Und die Sorgen nicht so richtig nachvollziehen konnte. Und jetzt, wenn man selbst natürlich Muttergefühle hat, dann überträgt man ja sein eigenes Muttergefühl dann auch mal gerne auf Situationen von anderen Kindern. Und dann kann ich das ganz anders, habe ich eine ganz andere Empathie dafür und kann ganz anders nachvollziehen, dass man als Mutter oder als Eltern einfach immer nur natürlich das Beste für sein Kind will und sich sehr schnell Sorgen macht und ja, eine Begleitung sich da einfach auch natürlich von der Schule noch mehr wünschen würde, die ja oft vor allem halt dann an der weiterführenden Schule irgendwie immer weniger wird. Ja, so, genau. Mhm.
Wie alt ist dein erstes Kind
jetzt? Er ist jetzt gerade 4 geworden.
Ah ja. Okay. Mhm. Jetzt bist du mit deinem zweiten Kind schwanger. Wie ist das so im Vergleich zur ersten Schwangerschaft? Du gehst mit
Horror, ne? Ja.
Ich wollte gerade sagen, du hast jetzt mehr Erfahrung, aber okay, ja. Horror, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Also ich meine, da kann Stella ja wahrscheinlich auch ein Lied von singen, dann noch mit Zwillingsschwangerschaft. Also I don't know how. Also es ist krass. Es ist wiederum
ganz
krass.
Anders, ne? Ganz anders, ja.
Oh, also, spannend. Meine erste Schwangerschaft, ich sag's ganz ehrlich, meine erste Schwangerschaft war schon scheiße. Ja, die war aber, weil ich psychisch, weil ich nicht arbeiten konnte. Ich war halt, ich saß zu Hause, mir war einfach unendlich lang, also ich war wirklich halt wie so eine Depression gefasst, ja, weil ich einfach nichts zu tun hatte und dann eben auch angefangen habe, so mit Social Media mir so ein bisschen was aufzubauen.
Warte, warst du da im, musstest du da ins Beschäftigungsverbot?
Wegen Corona.
Corona, ne? Ja.
Ah, genau.
Mhm. Also warst du ja echt wahrscheinlich von Frühschwangerschaft bis Kind und dann direkt ja in Mutterschule, ja, okay, dann war das echt eine lange Zeit, ne?
Ja, okay, ich war komplett raus. Mhm. Körperlich ging es mir gut. Ich war fit. Mir war schlecht bis zur 12. Woche oder so, aber ansonsten war ich eigentlich fit, aber psychisch. Und jetzt in der zweiten Schwangerschaft war mir einfach, also bis zur 20. Woche unfassbar schlecht. Jeden Tag. Es war wirklich die Hölle.
Oh,
ich hatte null Energie und es ist jetzt auch noch manchmal so. Ein Tag 0,0 Energie. Ich liege wirklich auf dem Sofa, ich denke, ich breche zusammen und der nächste Tag bin ich wieder topfit. Also es ist so Emotionen, all the feels.
Ja.
Und natürlich dann halt ein Kleinkind zu Hause. Also ich meine, das ist auch schon echt tough.
Ja, ich wollte es gerade sagen, du hast ja auch noch einen 4-Jährigen und ihr habt ja auch nicht Oma und Opa um die Ecke, ne? Ihr seid ja in Berlin. Und das ist ja dann doch noch eine lange Fahrt. Also ja, hast ja dann nachmittags wahrscheinlich, darfst du ihn bespaßen noch, oder?
Ja, genau. Dann.
Scheiße, ja.
Und gerade am Anfang so, als es mir echt richtig, richtig schlecht ging, das war schon heftig. Also ich arbeite immer so mit Babysittern auch. Also ich akquiriere dann immer meine ehemaligen Abiturientinnen, die werden dann von meiner Babysitter.
Geil, perfekt.
Aber klar, am Ende die Verantwortung liegt bei mir oder bei uns.
Ja, klar.
Ne? Ich habe ja auch noch einen Mann. Ja.
Aber arbeitest du dann gerade noch?
Nee, ich bin jetzt schon komplett raus.
Okay.
Genau. Also ich habe ja nur noch ein paar Wochen bis zum Termin. Und
sieht man dir gar nicht an. Wir sehen deinen Bauch nicht, aber...
du siehst richtig gut und...
Okay, ich glaube dir.
Da ist die Kugel. Süß.
Ja, süß.
Ja, versteckt unterm...
Wisst ihr eigentlich, habt ihr euch sagen lassen, was es wird oder ist es total egal?
Ist ein Junge wieder.
Ach Quatsch.
Ach, toll.
Ja, toll.
Man sieht ja die Begeisterung an.
Oh. Nee, es war mir echt, ich fand's witzig. Ich fand's fast eher witzig. Aber natürlich, jeder wünscht sich doch irgendwie auch ein Mädchen, oder? Also, das ist doch schon so, man will doch irgendwie ein Mädchen auch.
Also ich sag dir ehrlich, ich war so aufgeregt vor diesem, ich glaube, um die 3 Monate sind die dann, da macht man doch diesen Riesenscreen da. Und da habe ich auch schon gesagt, obwohl die das ja gar nicht dürfen, das Geschlecht daraus geben, habe ich die echt so, ich habe die fast bestochen, um mir zu sagen, ob das jetzt 2 Jungs werden oder 2 Mädchen, weil ich wusste ja, es sind Eineige und ich dachte mir, ich habe mir dann immer mein Leben vorgestellt mit diesen 4 Männern zu Hause und dachte mir, das ist irgendwie zu viel. Also klar hätte ich mich genauso gefreut, ne? Und ich habe mir dann auch immer vorgestellt, wie die so 2 gegen 2 Fußball spielen oder Basketball. Also dachte ich mir, dann bin ich immer fein raus und kann irgendwie ein Buch lesen, aber ja, ich habe mich dann doch auch gefreut, dass es dann irgendwie 2 kleine Girls geworden sind, obwohl Jungs ja auch toll sind. Ihr habt ja nur 3 Jungs jetzt zu Hause, ne?
Ja. Ich muss sie mir gut ranziehen, so. Die müssen so für die Frau in der Familie arbeiten, aber ich weiß noch nicht. Mal schauen. Wird schon.
Das wird gut. Und freut sich der Große auch, dass er jetzt großer Bruder wird?
Ja, voll. Also er freut sich voll on paper. Also er sagt immer das, was man auch als Eltern irgendwie hören will, glaube ich so. Oh, mein Bruder und so.
Ja.
Aber der hat, also die letzten 3 Monate waren auch wirklich eine harte Phase. Ich weiß nicht, kannst kannst du vielleicht dann auch aus deiner Erfahrung berichten, der hatte Wutanfälle, also so als er auf die 4 zugegangen ist und hat ganz krasse Trennungsprobleme beim in die Kita bringen. Und ich war echt zum Teil auch körperlich wirklich überfordert, weil der ist 4, ne? Der ist jetzt auch nicht mehr irgendwie, also er hat schon eine Stärke und der hat wirklich Wutausbrüche gehabt, wo der getreten, geschlagen so hat und ich den wirklich festhalten musste. Ich weiß nicht, es liegt vielleicht an der Schwangerschaft, dass der irgendwie Angst vor der Veränderung hat. Vielleicht ist das auch altersbedingt einfach so. Ich dachte aber, wir hätten so diese Terrible Twos, Wutphasen irgendwie hinter uns gelassen, aber offenbar.
Also ich kann dir nur sagen, das war bei uns ähnlich. Und als ich so hochschwanger war, sollte ich ja noch die Eingewöhnung von Eli machen, weil wir ja extra umgezogen sind von Hamburg nach Nürnberg, um mehr Unterstützung zu haben. Und dann sollte ich ihn noch umgewöhnen. Also von der Kita in Hamburg in die Kita in Nürnberg. Und ich habe es nicht geschafft. Ich saß da mit meinem Riesenbauch zwischen den ganzen kleinen Kindern und habe versucht, dieses Kind einfach nur einen Meter von mir wegzusetzen. Es ging nicht. Sobald er gemerkt hat, ich will raus, ich will diesen Trennungsversuch starten, es war Katastrophe. Ich habe den so noch nie gekannt, deswegen, ich kann es so gut nachvollziehen. Der hat um sich gedreht, hat geschrien wie am Spieß, der schreit sonst nie. Also Steffi, du kennst ihn ja auch gut, ne? Das passt überhaupt nicht zu ihm, aber es war einfach, es war zu viel. Ich glaube, diese du bist schwanger, ich konnte nicht mehr so gut, was ich vorher mit ihm machen konnte. Ne? Es hat sich alles verändert, es war irgendwie, ja. Aber es hat sich wieder eingependelt, wirklich. Und ich finde, die ersten Monate so zwischen den Geschwistern müssen sie sich erstmal so beschnuppern. Aber ich sag dir, mittlerweile und wirklich, die spielen so schön zusammen. Das ist wirklich herrlich. Und der Eli, der liebt kleine Kinder, gell? Auch die Kleine von Steffi. Also der ist da so toll. Und klar gibt es dazwischen immer, wo sie sich umschubsen oder keine Ahnung, es passiert, ne? Aber mittlerweile wirklich, also da kann man sich auf was freuen. Und das ist für mich immer das Schönste, die so zu dritt unterm Tisch, wie sie sich verstecken oder rumräubern. Also es ist wirklich ganz, ganz schön dann doch. Dann weiß man, wofür man die Qualen durchgestanden hat.
Ja. Wie ist das für dich, Emmy? Hast du da auch so ein bisschen gemischte Gefühle? Irgendwie so Angst davor, dein erstes Kind zu vernachlässigen oder sowas?
Total. Das ist auch, also ich meine, schwanger ist man ja sowieso extrem überemotional. Ja. Und ich bin die letzten Wochen schon immer, also hatte ich sehr ambivalente Gefühle. Einerseits habe ich mir gedacht, ich will jetzt, dass diese schreckliche Schwangerschaft mal vorbei ist. Mhm. Auf der anderen Seite hatte ich fast wie so Trennungsschmerz, weil ich so dachte, dann ist unsere Zeit zu dritt irgendwie vorbei und so ein Kapitel geht zu Ende. Und ich saß dann wirklich völlig absurd, wenn man das eigentlich von außen betrachtet, abends, wenn mein Sohn geschlafen hat an seinem Bett und habe geheult, habe wirklich einfach geheult.
Ich verstehe.
So, ich bekomme so Gänsehaut.
Ich habe auch Gänsehaut. Ich kann dir sagen, Roman und ich haben das heute noch manchmal und es hört sich auch ganz schlimm an, aber diese Zeit zu dritt, das ist so intensiv und man nimmt es ja dann, wenn man noch nicht schwanger mit dem nächsten Kind ist, sage ich, nimmt man das ja gar nicht vielleicht so doll wahr. Also Steffi, das kannst du hier gleich nochmal sagen, aber es ist ja so besonders, dieses erste Kind und diese Dreierbeziehung und diese Urlaube, die man vielleicht zusammen erlebt hat, die schönen Erlebnisse, man macht alles zum ersten Mal, das ist ja einfach verrückt und jetzt kommt es halt schon ein bisschen zu kurz. Also man muss es klar sagen, ich hatte das am Anfang im Wochenbett, habe ich das ganz deutlich gespürt, gerade noch mit den Zwillingen. Ich war wirklich nur für die Zwillinge habe ich gelebt. Klar, ich war ans Bett gefesselt, meine Hebamme hat mir Bettruhe verordnet, also ich durfte nicht und ich habe am zweiten Tag, war mir das einfach alles Wurst. Ich saß im Wohnzimmer, habe geheult und habe mit Eli Eisenbahn aufgebaut, weil ich das so vermisst habe. Ich habe mein Kind so doll vermisst. Ich war im Krankenhaus vorher, klar, und auch die letzte Zeit in der Schwangerschaft konnte ich nicht so viel für ihn da sein und dann habe ich dieses Kind so vermisst, dass es mir einfach egal war und danach habe ich total den Anschluss natürlich wieder von der Hebamme bekommen. Da habe ich mich auch dran gehalten, weil ich mir dachte, sonst, ja, komm. Ja. Aber ich habe das jetzt immer so gemacht, dass ich dann echt sag, jetzt übernimmt ihr mal die Zwillinge und ich gehe mal raus mit Eli. Und für uns sind es immer die DM-Einkäufe oder Rossmann-Einkäufe. Das ist unser Ding. Da gehen wir eine Stunde zusammen einkaufen und haben unseren Spaß. Und ja, das muss man halt irgendwie in den Alltag dann wieder neu strukturieren, dass man halt auch diese 1:1-Zeit mit dem Großen hat. Das ist ja auch total wichtig. Ja. Oder fast wichtiger dann irgendwie, diese Auszeit zu haben. Ja. Mhm. Aber Steffi, du nimmst es doch gerade schon voll als besondere Zeit wahr.
Ja, also ich finde es halt auch so verrückt, weil ich bin ja gerade auch in dieser Phase, dass ich kein zweites Kind aktuell möchte, weil ich jetzt schon irgendwie diese Angst davor habe, mein erstes Kind zu vernachlässigen. Und es gab jetzt auch in meinem letzten Zyklus, der war verzögert und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht der Fall sein wird. Aber Ich hatte so viele Gedanken in meinem Kopf und selbst währenddessen hatte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, dass falls ich jetzt schwanger werde, dass ich schon wieder so schlecht quasi darüber denke, dass es, also eine Schwangerschaft ist ja immer was total Besonderes und Wundervolles, aber dass ich einfach gerade nicht bereit bin dafür, weil ich noch nicht bereit bin, diese Zeit mit meinem ersten Kind zu verkürzen, weil das,
ja.
Also ich finde, da muss einfach dieser Moment auch stimmen. Ich rede gar nicht so von diesen anderen Sachen, so was Arbeit betrifft oder was weiß ich, andere Umstände, aber so dieses Gefühl zum ersten Kind, finde ich, das muss dann schon, ich würde mir einfach wünschen, dass ich irgendwann meine Tochter fragen kann, möchtest du vielleicht ein Geschwisterchen? Und sie sagt dann ja oder nein und dann sage ich, okay, wenn du bereit bist für ein Geschwisterchen, dann lass es uns gemeinsam starten, so, dass sie da irgendwie mit involviert ist. Das wäre so mein Traum des Ganzen, ist natürlich auch wieder sehr romantisiert, aber keine Ahnung.
Also, wie alt ist die Kleine jetzt?
Die Kleine ist jetzt 15 Monate, also es ist alles noch ziemlich frisch. Aber trotzdem habe ich jetzt schon solche Gedanken und manchmal denke ich mir, chill doch einfach mal, entspann dich doch einfach mal, weißt du? Wieso musst du jetzt schon wieder so verkopft sein? Leb doch einfach mal dein Leben so, ne?
Ja, ich verstehe es, aber man ist ja so, man plant ja immer weiter irgendwie. Mhm. Also man hat ja immer. Oft den Drang so weiter, wie geht's weiter? Will ich dann auch wissen, what's next? Ja. Für mich war es immer so, ich wusste irgendwie einfach irgendwann, dass ich es wollte. Ja. Also es war auch beim ersten Kind so, da waren wir zusammengezogen und ich habe so genau ein paar, hatte halt meine feste Stelle da und habe meinen Job gemacht, meine Routine, meinen Alltag und habe ich so das Gefühl gehabt, ja, hier kann ich jetzt ein Kind reinplatzieren. Das passt.
Ja.
Und auch so mit unserem ersten Sohn, da habe ich so, als der auf die 3 zuging, ich wusste immer so, wir wollen, okay, so 4 Jahre Abstand wollen wir schon haben. Und dann wusste ich so, ja, der geht auf die 3 zu, es wird alles so ein bisschen einfacher. Das ist auch ein Trugschluss, weil es wird auch immer wieder schwerer. Und dann wusste ich irgendwie einfach, jetzt ist der richtige Moment.
Ja.
So für mich. Und ich glaube, es gibt auch ja nicht den richtigen Moment. Und meine Hebamme hat wirklich am Freitag was sehr Schönes zu mir gesagt, weil wir dann auch darüber gesprochen haben, über meine Emotionen und so. Ist ja auch wirklich immer so eine kleine Therapiesession mit der Hebamme. Und die meinte, du sag dir immer wieder, du schenkst deinem Sohn einen Bruder. Und wie schön ist es, wenn man Geschwister hat, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr, wie viele Geschwister ihr habt oder ob. Aber ich habe selbst auch 2 Geschwister und ich bin meinen Eltern eigentlich dankbar dafür, weil das natürlich einfach auch schön ist, mit anderen Kindern zusammen aufzuwachsen. Und und so versuche ich das jetzt zu sehen.
Das hat mir meine Hebamme auch gesagt im Wochenbett. Als ich dann so gestruggelt habe, hat sie auch gesagt, hey, ihr habt dem gerade das schönste Geschenk gemacht, seid mal stolz drauf, dass ihr das jetzt so gut hingekriegt habt und das sieht er vielleicht jetzt gerade noch nicht, aber irgendwann wird er das schätzen und sehen, ja. So war es für mich dann auch irgendwie leichter und besser alles, ja.
Ja.
Ja, aber Emmy, sag doch mal, du bist ja Lehrerin, du bist Mama und du baust nebenher echt eine große Community auf. Du bist auch so schnell gewachsen auf Social Media. Du machst ja auch noch YouTube, habe ich gesehen, oder? Bist du auch auf TikTok?
Nicht mehr.
Nee, nicht
TikTok
mehr?
Wurde mir irgendwann zu eklig, ja.
Okay, ja, verstehe ich voll, kann ich nachvollziehen. Aber sag mal, wie organisierst du dich dann im Alltag? Also, dass du da den richtigen Überblick noch hast über deine ganzen Themen.
Ja, kriege ich oft gestellt die Frage und ich hatte lange nicht so eine richtig perfekte Antwort drauf. Ich glaube, was maßgeblich entscheidend dafür ist, dass ich diese verschiedenen Dinge unter einen Hut bekomme, also vor allem jetzt beruflich, ist, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Also diese Social-Media-Tätigkeit ist bei euch ja im Prinzip auch so. Also ihr baut, kann man auch sagen, ihr habt irgendwie auch Kinder, eine Familie und baut nebenbei einen Podcast auf und zieht es auch durch, einmal die Woche was zu posten, also eine Folge aufzunehmen und so. Das ist, man kriegt schon einen Drive dadurch, glaube ich, einerseits, wenn man sich für die Themen einfach interessiert, wirklich eine intrinsische Motivation hat. Ich lese diese Bücher, aus denen ich dann Tipps zum Beispiel teile, auch weil sie mich wirklich interessieren und nicht, weil ich muss. Also es fühlt sich nicht an wie Arbeit für mich. Und ich finde diesen Austausch in der Community super spannend. Ich profitiere selbst total davon und es macht mir Freude, da über mich selbst hinauszuwachsen und diesen Struggle, und es ist auch oft ein Struggle, also allein technisch, ja, ihr kennt das ja auch, es ist wirklich zum Teil eine Katastrophe, wie lange ich mit einem Teleprompter rumgemacht habe, bis ich den mal zum Laufen gebracht habe und so. Ja, also das ist so, ich glaube, das ist so mit der Hauptpunkt, warum ich das so geschafft habe. Natürlich muss man dazu sagen, in der Schule habe ich die ganze Zeit Teilzeit gearbeitet, habe also keine volle Stelle, das wäre nicht machbar gewesen, also zumindest nicht, wenn man Anspruch an seiner Lehrertätigkeit dann auch noch hat, glaube ich, das wäre nicht möglich gewesen. Und ja, habe irgendwie aber auch gelernt, mich selbst gut zu organisieren. Wir haben ziemlich feste Absprachen zu Hause so, und das klingt immer so unromantisch, aber bei uns steht alles im Kalender. So, wer bringt das Kind wann hin? Wer holt wann ab? Wer bringt ihn ins Bett? Wer macht diese Aktivität? Also wir sind schon ganz gut durchgeplant, was einfach Konflikte auch im Alltag total reduziert, weil du gar nicht mehr darüber diskutieren oder sprechen musst. Und ich strukturiere meinen Tag auch ziemlich effizient durch, würde ich sagen. Also ich überlege mir vorher, welche Aufgaben will ich machen und wann, wie viel Zeit brauche ich dafür, und dann plane ich mir so Blocker, so Timeblocker quasi ein im Tag. Und wenn man nämlich konkret, also wenn man sich die Aufgaben schon vorher plant, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass man sie erledigt. Und ganz ehrlich, mir macht natürlich nicht alles Spaß. Also ich denke mir jetzt nicht jeden Tag, ich habe richtig Bock, wieder ein YouTube-Skript zu schreiben, weil das dauert, das ist anstrengend und oft läuft es auch nicht. Aber wenn ich diesen Zeitblock, also wenn ich es geplant habe, dann mache ich es auch. Und eine andere Erkenntnis, die ich letztens hatte, die, glaube ich, für alle interessant ist, die auch eine Tendenz haben zu prokrastinieren, was, glaube ich, 99% der Leute tun. Also es ist ein Trugschluss zu denken, man wäre der einzige Mensch, der prokrastiniert, ist die Erkenntnis, dass man nicht vor der Aufgabe wegläuft, sondern vor dem Gefühl, was die Aufgabe in einem auslöst. Und man sollte eher dieses Gefühl, also es ist ja dann so ein, ich habe keinen Bock drauf, weil entweder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, oder es ist vielleicht, es ist zu viel, ich muss mir aus einer großen Aufgabe mehrere kleinere machen, oder je nachdem, was es halt ist, dieses Gefühl zulassen, anerkennen, akzeptieren und dann aber dich anders entscheiden. Und du kannst dich immer anders entscheiden und den Prozess für dich ein bisschen angenehmer gestalten, dass du dieses Gefühl besser ertragen kannst. Und das hilft mir dann im Alltag schon auch öfter mal, dann die Sachen auch durchzuziehen, die ich halt irgendwie durchziehen muss. Ja, es ist so eine Kombi aus sehr viel Spaß und Freude an der Sache und Interesse an den Themen. Und so ein bisschen gute Organisation. Aber ey, Kind 2 ist on the way, deswegen wird wahrscheinlich alles wieder über den Haufen geworfen.
Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr euch dann ein neues System, ja, okay.
Können wir so ein bisschen über deine Tätigkeit als Lehrerin sprechen, weil du setzt dich da ja auch ziemlich stark ein für ein faires Schulsystem. Kannst du uns so ein bisschen darüber erzählen, was für dich ein faires Schulsystem bedeutet?
Ja, also ein faires Schulsystem bedeutet für mich, dass jedes Kind unabhängig von den Vorkenntnissen oder von dem Wissen, was es mitbringt, die Chance hat, sich zu entwickeln, zu wachsen, zu lernen und irgendwie erfolgreich daraus zu gehen. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, das weiß ich, gerade unter den Bedingungen, wie wir arbeiten. Ne? Also wenn ich als Lehrerin 30 Kinder in der Klasse habe und 90 Minuten Unterricht mache, das ist wahnsinnig schwer, da unterschiedlich auf die Kinder einzugehen. Ich glaube aber, dass es strukturelle Möglichkeiten gäbe, die aber, sag ich mal, institutionell eingeführt werden müssten, meiner Meinung nach, die schon dafür sorgen, dass Kinder, auch die vielleicht dieses Wissen oder diese Fähigkeiten nicht mitbringen, dass sie Erfolge erzielen können. Um es mal konkreter zu machen, es wird zum Beispiel in der Schule erwartet von jedem Kind, dass es weiß, wie es sich verhält im Unterricht, um aufmerksam zu sein. So, und Aufmerksamkeit ist somit eine der wichtigsten Fähigkeiten in der Schule als Kind, weil das, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke, das lerne ich. Und manche Kinder bringen das einfach mit, die kommen rein, die haben ihre Sachen, die packen ihren Hefte aus, die sitzen da, Stift am Anfang der Stunde, bereit. I'm ready, bereit. So. Und andere Kinder haben das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Entweder sie haben es nicht gelernt oder sie haben sind einfach ein anderer Typ. Und Schule, glaube ich, unterstützt da oft strukturell zu wenig. Also es gibt Schulen, die ich kenne, tatsächlich eher im Ausland als in Deutschland, die die erste Woche von den Neuankömmlichen nur so ein Training machen. Wie bin ich eigentlich aufmerksam im Unterricht? Was kann ich tun? Wie sitze ich da? Also das klingt manchmal auch in Deutschland, das hat so einen Touch von Drill und das soll es gar nicht haben. Das kannst du mit einer Herzlichkeit machen und Kindern so beibringen, okay, wie verhalte ich mich, um aufmerksam zu sein? Dann hast du auch einen wahnsinnig guten Gruppeneffekt, weil wenn alle das machen, dann ziehst du mit. Ne? Der Mensch ist ein Gruppenwesen. Und gerade Kinder orientieren sich total daran, was machen meine Peers? Okay, ich mache auch so. Und das allein dieses Beibringen, wie bin ich aufmerksam und wie kann ich konzentriert durch die Stunde kommen, führt ja schon dazu, dass ich gerade denjenigen, die das vielleicht nicht mitbringen, die Chance gebe, erfolgreich zu sein. Und ja, das ist jetzt im Kleinen eine Möglichkeit, die man, glaube ich, aber auch größer spinnen kann. Es gibt ja noch andere Dinge. So, es wird immer leicht gesagt, ja, zu Schülern, du musst halt einfach ein bisschen motivierter sein. So, und Motivation.
Wie geht es? Ja.
Genau. Also ein Kind ist doch vollkommen überfordert, wenn ich sage, sei mal motivierter. Sag ich, ja, wie denn? Ja. Und das strategisch, finde ich, muss die Schule beibringen. Und dafür braucht es aber halt, glaube ich, ein universelles Konzept, zumindest schulweit, wenn nicht sogar bundeslandweit. Oder, ne? Also ist natürlich völlig total illusorisch, aber ja, Das ist so mein Wunsch eigentlich.
Aber das müsste ja eigentlich dann echt schon in der ersten Klasse so starten. Das wäre doch das Allereinfachste, oder? Wenn man mit den Erstklässlern so erstmal durchspielt oder meinetwegen lass es spielen sein. Wir spielen jetzt mal Schule. Wie geht Schule spielen eigentlich? Irgendwie so. Eigentlich hört sich ja auf dem Papier gar nicht so schwer an.
Voll. Also ich glaube auch, dass die Grundschulen das tatsächlich ziemlich gut und viel besser auch umsetzen als die weiterführenden Schulen. Ich bin ja keine Grundschullehrerin, aber ich kriege das auch öfter mal zurückgemeldet. Also ich habe letztens nicht mal gepostet, dass ich dafür wäre, dass man ein Curriculum für Verhalten einführt. Also wie bringe ich dem Kind bei, sich so zu verhalten und so weiter, um erfolgreich zu sein. Und ganz viele Grundschullehrkräfte haben mir geschrieben, wir machen sowas in der Art auch. Aha. Also die haben auch ganz andere Routinen. Ne? Da gibt es dann das Lied zum Aufräumen und alle wissen, okay, zack, jetzt räumen wir auf. Ich glaube, das geht und in der Kita ja auch. Also ich weiß nicht, bei euren Kindern seht ihr das vielleicht auch. Also mein Sohn, das läuft. Ne? Die wissen, da kommt der Teller hin, da steht meine Trinkflasche, da ist so verhalte ich mich. So, ne? Viel mehr Struktur, aber die geht bei der weiterführenden Schule, finde ich, so ein bisschen verloren. Und dadurch verwässert das alles irgendwie so. Und ich finde dadurch, ja, unabhängig davon, dass wir natürlich total früh auch in Deutschland schon selektieren, ne? Also nach der 4. Klasse oder nach der 6. Klasse wird entschieden, wo gehört ein Kind hin. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein großes strukturelles Thema.
Ja, weil ich kriege nämlich ganz oft so das Feedback von meiner Cousine zum Beispiel, der geht jetzt in die 1. Klasse und sie sagt, die Lehrkräfte sagen, ein erfolgreicher Unterricht ist, wenn alle einfach mal sitzen. Und es so laut nur ist, dass sie wenigstens sie noch hören. Also schwierig. Ja. Ja. Dann denke ich mir, okay, wenn ich sowas höre, finde ich schon schwierig und
Ja, aber weißt du, das liegt dann auch nicht an der individuellen Lehrkraft, sondern daran, dass eine Schule, finde ich, nicht die richtige Struktur bereitstellt. Da muss es in jedem Klassenraum die gleichen Strukturen und Regeln geben, zum Beispiel. Ja. Und nochmal, das heißt nicht, dass ich will, dass Kinder wie Soldaten ausgebildet werden oder so, aber die Dinge, die wir in der Schule vermitteln und lesen lernen, schreiben lernen, rechnen lernen, diese ganzen Dinge sind erfordern gerade in großen Gruppen sehr, sehr viel Struktur dafür, dass das Kinder ermöglicht wird. Und das heißt nicht, dass man die spielerischen Methoden verwenden kann und das irgendwie. Aber Struktur, genau, setzt voraus, dass überhaupt Kinder die Möglichkeit haben, glaube ich, diese Dinge richtig angemessen zu lernen.
So. Ja, ja. Also voll, auch wenn du sagst, nicht wie Soldaten, das hört sich ja immer so negativ an, aber es würde den Kindern ja so helfen, auch langfristig das einfach zu lernen, wie du strukturiert sein kannst, wie du mit diesen negativen Gefühlen auch umgehen kannst und warum du manche Sachen einfach, weil es wird ja oft so abgestempelt, das Kind ist unmotiviert, das Kind ist faul, das Kind ist nicht diszipliniert, aber so ist es ja in den meisten Fällen gar nicht, sondern das Kind weiß einfach nicht, mit sich selbst und mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das führt mich auch schon zu der nächsten Frage, die ich habe. Ich habe das Gefühl, oder es ist ja offensichtlich so, dass die Ansätze und die Methoden, mit denen wir unsere Kinder erziehen, sich ganz stark entwickelt haben in den letzten Jahren. Und hast du das Gefühl, dass das im Schulsystem dann auch ähnlich ist, diese Entwicklung? Oder dass wir da so ein bisschen hinterherhängen vielleicht auch?
Naja, es gibt, glaube ich, so zwei wesentliche Strömungen, wenn es um Pädagogik geht. Es gibt einmal so diesen traditionellen Ansatz, ne, mit Kinder sitzen in einer Reihe und Kinder lernen lesen, schreiben und so, wie wir Schule halt kennen, so, ne? Wie Schule auch irgendwie noch strukturiert ist. Und es gibt, sag ich mal, den pädagogisch freieren Ansatz, wo Kinder eher freier lernen, durch Selbsterkundung lernen. So, das sind, glaube ich, so diese zwei Wesen. Und dann gibt es natürlich ganz viel dazwischen und rechts und links davon und so. Und ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten mittlerweile mit diesem selbsterkundenden Lernen, weil meine Erfahrung einfach zeigt, dass gerade die Kinder, die nicht das nötige Vorwissen mitbringen und nicht die Fähigkeiten mitbringen, die das erfordert, sehr große Schwierigkeiten haben. Also ein Beispiel aus meinem Unterricht. Gruppenpuzzle ist so eine klassische Methode. Die Kinder sitzen in der Gruppe, haben verschiedene Materialien und sollen sich zum Thema Erdbeben 3 Aufgaben machen und die erarbeiten und danach sich die in der gemischten Gruppe jemandem anderen vorstellen, der ein anderes Thema bearbeitet hat. Und die Kinder, die in diesem Gruppenpuzzle gut schon die Vorkenntnisse gut mitgenommen haben, was wir davor besprochen haben, die das verstanden haben, die vielleicht auch schon, was weiß ich, mit ihren Eltern in 10 Museen waren und weiß ich nicht, sich für Steine sowieso interessieren, die schaffen diese Aufgaben gut, ohne dass ich groß lenken muss als Lehrkraft. Die Kinder, die dieses Vorwissen nicht haben, die sind ganz schön krass überfordert, überhaupt diesen Text richtig zu verstehen. Da sind 5 Fachbegriffe drin, die vielleicht nicht kennen. Da hast du schon mal Schwierigkeiten, überhaupt irgendwas zu verstehen oder eine Aufgabe zu lösen. Sie müssen dann aber trotzdem quasi im gleichen Tempo mit der Gruppe irgendwie mitarbeiten, schreiben sich so hastig ein paar Notizen auf, haben es aber irgendwie nur so halb halb gar verstanden, gehen dann in eine gemischte Gruppe und sollen es jemandem anderen vorstellen. So, also das wäre im Prinzip so ein klassisches Beispiel von freierem oder selbsterkundendem Lernen. Du kriegst ein Material, du kriegst Aufgaben dazu. Ich bin als sozusagen Begleiterin da, aber am Ende erarbeiten die Schüler sich das selbst. Das, wie gesagt, funktioniert für die gut, die gutes Fachwissen haben, die auch eine Disziplin mitbringen, die da am Ball bleiben. Und diejenigen, die das nicht haben, die haben ganz große Schwierigkeiten, dieses Wissen dann tatsächlich mitzunehmen. Das heißt, ja, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich weiß, dass es natürlich auch total motivierend sein kann, wenn ein Kind an einem Projekt arbeitet und selbstständig sich festlegen kann, woran möchte ich arbeiten und was sind Themen, die mich interessieren. Das erfordert aber sehr, sehr viel Vorwissen, Kenntnisse und Fähigkeiten, um tatsächlich auch zu gewährleisten, dass ein Kind das schafft. Und letzter Punkt dazu. Sorry, ich laber hier.
Nee, alles interessant. Voll interessant. Gerne weiter.
Der letzte Punkt ist, dass es aus der Lernpsychologie im Prinzip zwei unterschiedliche Arten gibt, wie ein Kind lernt. Das ist einmal so diese evolutionär vorgesehenen Fähigkeiten, die ein Kind erlernt. Also das ist sowas wie Laufen oder dein Kind lernt Sprechen, indem es dir einfach zuhört und nachspricht. Ein Kind lernt Fahrradfahren, so diese motorischen Dinge. Die lernen Kinder einfach durchs Erkunden und durchs Nachahmen. Und es gibt aber evolutionär nicht vorgesehene Fähigkeiten, die unsere Gesellschaft aber einfordert. Nämlich, wir müssen lesen können, wir müssen schreiben können, wir müssen Mathe können, wir brauchen ein konzeptionelles Wissen von der Welt, geschichtliche, so diese ganzen Dinge. Und das ist evolutionär nicht vorgesehen. Das heißt, die Gehirnstrukturen dafür sind nicht angelegt. Und das ist viel, viel anstrengender für den Menschen, diese Dinge zu lernen. Und deswegen braucht es da, sagt ein Teil der Lernpsychologie, mehr Struktur. Sprich, mehr Anleitung, weniger freies Lernen. Und Lernen, also versuch mal ein Kind frei oder das durch Selbsterkundung lernen zu lesen. Also es ist quasi nicht möglich. Das heißt, so eine gewisse Struktur und vor allem viel Übung gehört einfach dazu. Und deswegen gehen diese zwei Stränge gehen so ein bisschen auseinander. Zum Teil.
Und du, Emmy, wenn du jetzt sagst, du hast so einen guten Tipp vielleicht für uns Eltern, wie wir unsere Kinder schon für Schule jetzt vielleicht begeistern können. Ich meine, Eli ist jetzt 4, der wird bald 4,5, ne? So weit ist es ja nicht mehr. Was können wir denn unseren Kindern vielleicht schon mitgeben, dass die einfach bereit sind für Schule oder Lust haben auf Schule?
Ja, also die wichtigste Eigenschaft eigentlich für ein Kind, dass es erfolgreich auch in der Schule sein kann. Und ich glaube, Erfolg ist ganz stark verknüpft mit in der Schule.
Spaß,
wie,
ne?
Ja, wie gerne gehe ich auch hin? Ne? Weil ein Kind, was keinen Erfolg hat, das hasst Schule. Verständlicherweise. Und die wichtigste Eigenschaft ist Durchhaltevermögen und der Umgang mit Rückschlägen. Also Herausforderung als was zu sehen, an dem ich wachsen kann und nicht als ein Signal an mich, ich kann es nicht. Und Durchhaltevermögen ist ziemlich gut auch untersucht. In der Psychologie ist somit die wichtigste Eigenschaft, die Leute mitbringen, die erfolgreich in der Schule oder auch im Leben generell sind. Ja, die halten durch, auch wenn es schwierig wird. Und es wird garantiert Situationen in der Schule geben, die schwierig sind. Das ist jetzt so der schulische Teil. Was anderes, was ich Eltern auch immer raten würde, ist, sucht außerschulische Aktivitäten, in denen das Kind aufgeht und Selbstbewusstsein sammeln kann. Weil, das ist auch interessant, die Kinder, die außerhalb von der Schule zum Beispiel in der Schülerzeitung mitgearbeitet haben und sich da irgendwie hochgearbeitet haben über Jahre hinweg und dann, was sie am Ende Chefredakteur werden oder weiß ich nicht was, oder da total aktiver Journalist, die nehmen da so viel für ihr Leben mit und sind statistisch gesehen auch diejenigen, die später beruflich erfolgreicher werden. Also es sind nicht am Ende die Schulnoten nur per se, sind natürlich auch wichtig für viele Eltern, die so entscheidend sind dafür oder so aussagekräftig sind, wie erfolgreich wird ein Kind später, sondern vor allem auch das Interesse und die Motivation, die es so in außerschulischen Aktivitäten zeigt.
Ja. Okay, und wie kann ich das dann vielleicht jetzt schon so in meinen Alltag so ein bisschen einbauen? Also hast du da vielleicht noch einen konkreten Tipp? Weil, also ich würde es wirklich gerne jetzt schon langsam umsetzen. So.
Vielleicht auch so Werte, die man vermittelt und wie, oder?
Genau, auch ganz viel, was man selbst vormacht. Also dein Kind bis lange, also ich glaube so ab 10 oder 11 werden die Peers irgendwann wichtiger als die Eltern, aber lange in der Kinderentwicklung sind die Eltern ja wirklich Peer Group sozusagen, an dem sich ein Kind orientiert. Deswegen ist auch nicht so schlimm, was in der Kita irgendwie mit Freunden und so passiert, sondern vor allem erst später.
Voll interessant.
Ja, und
beruhigend die irgendwo, ne?
ja, manchmal schon, ganz ehrlich.
Also was da teilweise aus der Krippe oder aus der Kita mit nach Hause getragen wird, Halleluja.
Ja, ist bei uns tatsächlich auch schwieriges Thema manchmal. Deswegen, ich denke mir immer so, ist nicht so schlimm, sie orientiert sich vor allem noch daran, was wir machen. Mhm. Und deswegen ganz bewusst auch mal schauen, wie halte ich denn Dinge durch, so, wenn es schwierig ist. Mhm. Und dann muss man als Eltern, glaube ich, auch nicht immer so tun, als hätte man alles unter Kontrolle, weil das denken die Kinder sowieso, sondern auch mal formulieren, ey, das ist gerade echt schwer. Mhm. Ich finde das gerade wirklich schwer und ich bin so sauer. Verstehst du, dass ich gerade so sauer werde? Mhm. Weil ich habe keine, es funktioniert einfach nicht. Aber weißt du was? Wir ziehen es durch. Wir ziehen es jetzt durch. Mhm. So, also das als Vorbild, egal um was es dann jetzt auch geht letztlich. Also auch ruhig zeigen, es ist mal was schwer, aber man gibt halt nicht auf. Das andere ist, fand ich auch sehr, sehr spannend, also dass wenn ein Kind ein Hobby anfängt, also zum Beispiel, weiß nicht, Ballett oder was auch immer ein Kind machen will, festlegen, es gibt die Regel, du kannst das anfangen, aber du musst das eine Saison durchziehen. Mhm. Und egal, ob es gut läuft oder schlecht läuft, wir ziehen es durch. Als Eltern kann man sich auch sowas dann vornehmen. Also ich fange jetzt an, keine Ahnung, fang mal an, Gitarre zu lernen oder Stella Tennis, wenn du es noch nicht machst. Ja, oder so. Und dass die ganze Familie wie so eine Challenge hat. Jeder hat ein neues Hobby oder Projekt. Und das wird aber eine Saison durchgezogen. Und es gibt so einen Spruch, der heißt, never quit on a bad day. So, du kannst aufhören am Ende der Saison, wenn du sagst, Ballett ist nicht meins. Wir finden was anderes für dich. Lass uns mal die Oboe probieren. Keine Ahnung, was auch immer das Kind interessiert. Aber schon zeigen, wir machen das auch, wenn es schwer ist. Und auch wenn man Rückschläge erfährt, man kann die überwinden. Und wenn ich ein Kind zu früh aus so einem Setting raushole, um es zu beschützen, dann führt es eher dazu, dass es wenig Resilienz entwickelt und das Gefühl bekommt, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und das sollte man, glaube ich, um jeden Preis versuchen zu vermeiden.
Mhm. Okay, das ist mega spannend, weil wir hatten es jetzt neulich mit dem Kinderturnen. Eli wollte nicht mehr zum Kinderturnen gehen. Und ich neige dann ja echt dazu, oh Mann, ich bin da vielleicht auch nicht das beste Beispiel. Ich neige dann dazu zu sagen, okay, also was stört dich daran? Wieso möchtest du nicht mehr? Ich verstehe dich. Und wenn du wirklich nicht mehr hin willst, okay, dann lassen wir es. Aber vielleicht hätte ich da auch mit ihm durchziehen sollen, wenn ich das jetzt so von dir höre. Also er hat es eine Saison gemacht und danach fand das nicht mehr so toll. Ja, eigentlich blöd. Habe ich dann irgendwie Kacke gemacht.
Also ich glaube, man hat, also ich glaube, was du voll gut gemacht hast, ist zu signalisieren oder Interesse daran zu zeigen erstmal, was findest du eigentlich doof daran? Also und ein Kind auch abzuholen und zu sagen, deine Stimme zählt und das, was du, was dein Bedürfnis hast, ist wichtig. Aber klar zu machen, ja, und wenn man das, muss man vielleicht auch im Vorhinein sagen, es gibt so diese Regel, wir machen das eine Saison und auch wenn es schwer ist, gehen wir hin. Und man muss ihn jetzt nicht auf den Barren darauf kloppen oder so, ja, obviously, ja, natürlich, ja. Aber hingehen und anregen und sagen, weiß ich nicht, ihn ausprobieren lassen. Es kann auch gut sein, dass das halt bei dem einen Mal blöd lief, aber beim nächsten Mal findet er das wieder total toll. Mhm. Kann auch sein, dass er nach der Saison sagt, das war's. Mhm. Und dann kann man auch, ne, wenn die Regel, wenn man das so festgelegt hat, dann sagen, alles klar, wir suchen was anderes, wo du eine Passion für entwickeln kannst.
Ja. Hast du da eine Methode, wenn es eben so harte Tage sind, wo man einfach keine Motivation hat, wie das Kind dann doch wieder seine Motivation gewinnen kann?
Auf jeden Fall Interesse und Verständnis zeigen für das Gefühl, was das Kind dann hat und auch signalisieren, es ist okay, dass man sich so fühlt, aber vielleicht auch klar vorgeben, wir machen es aber trotzdem und wir versuchen einfach mal kleinschrittig, keine Ahnung, keine großen Ziele setzen, sondern kleinschrittig irgendwie uns da ein bisschen ranzutasten. Mhm. Das, was man, Motivation ist so, also was sich der Mensch immer fragt, wenn er eine Aufgabe oder irgendwas erledigen oder machen muss, ist, wie hoch sind die Chancen, dass ich erfolgreich sein kann? Das passiert nicht bewusst, sondern unbewusst. Und das ist bei Kindern in der Schule so. Und das ist auch bei Kindern, wenn sie einem Hobby nachgehen, so. Und man ist besonders motiviert für die Dinge, wo man eine Aussicht auf Erfolg hat. Und wenn man das bei so einem Hobby irgendwie gut framen kann oder, ne, vielleicht liegt es auch daran, dass er irgendwie Misserfolge hatte, was sich nicht gut anfühlt, aber was zum Leben dazugehört. Und Kinder müssen, glaube ich, auch genau diese Frustrationen lernen auszuhalten und dann aber auch merken, ich kann auch darüber hinaus, weil wenn etwas schwer ist, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass ich auch was lerne. Und das würde ich versuchen, dem Kind zu vermitteln.
Oh, ich glaube, das ist auch für uns Eltern besonders wichtig, weil wir neigen ja oft dazu, unsere Kinder zu bewahren vor diesen negativen Gefühlen, aber die sind die, die eigentlich am meisten Wachstum, ne, mitbringen.
Ja, und das ist so, allein heute Morgen habe ich mit meinem Sohn gepuzzelt und ich weiß, wie krass schwer das ist, wenn die dieses Puzzleteil nicht finden und man sieht's und man denkt, ich will's einfach für dich machen, weil der rastet aus, ja, der wird sauer, der sagt, Gott, passt das denn nicht hin und so. Und ich muss mich da selbst so sammeln und zusammenreißen und sage ihm, kann man Tipps geben und das begleiten. Dann kann sagen, vielleicht versuch's mal zu drehen oder vielleicht passt da eine andere Stelle. Aber ich glaube, das Schlimmste, was man dann machen kann, ist, wenn man das fürs Kind löst, weil das führt dazu, dass das Kind das Gefühl hat, ich habe es halt nicht geschafft. Mhm. Und Eltern müssen, glaube ich, ganz krass lernen, auch diese Frustration und die Wut, die entsteht, die Teil des Lernprozesses ist, auszuhalten, so ein Stück weit. Mhm. Und wenn wir jetzt beim Thema Lernen irgendwie in der Schule sind, das wird bei den Hausaufgaben genauso sein, dass ein Kind frustriert ist, das anerkennen und sagen, ich verstehe, macht dich krass sauer. Wenn man einfach 100 Mal gemacht hat und es klappt immer noch nicht, wir machen mal kurz eine Pause, drehen mal eine Runde, trinken mal was und dann setzen wir uns wieder ran. Und in dieser Pause passiert nämlich oft das eigentliche Lernen, also rein neurologisch sozusagen.
Ja,
also ist auch ganz, ganz interessant.
Und was ich mir noch jetzt eben dachte, weil du das immer wieder so sagst, korrigier mich, wenn ich da nicht richtig liege, aber du sagst immer wir. Also wir machen eine Pause und wir setzen uns wieder gemeinsam da dran. Ich glaube, dass es wichtig ist, dem Kind auch zu vermitteln, dass es nicht alleine da durch muss, dass es nicht alleine durch diese ekligen Gefühle und diese schwere Phase muss, oder?
Total, total. Und also voll. Ich glaube auch gerade, dass man einem Kind, also man hat als Eltern oft die Tendenz zu sagen, ach, das ist doch nicht so schlimm. Guck mal, das kommt doch hier, das ist doch nicht so schlimm. Also also coming from a good place, ne? Weil ich natürlich will, dass mein Kind versteht, das ist doch nicht schlimm.
Yeah.
Aber was ich mir dann immer versuche selbst zu sagen, ist, für ihn ist es gerade richtig
voll.
Er hat gerade alle Emotionen. Und genauso in der Schule, wenn irgendwas nicht klappt, wenn man sagt, ja, ach komm, das ist nicht so schlimm oder so. Ne? Also ich finde, wenn es für ein Kind eine Emotion auslöst, dann ist es immer besser, das anzuerkennen. Mhm. Vielleicht auch weniger als Eltern Tipps zu geben oder Strategien, sondern einfach auch mal anzuerkennen, das ist gerade blöd.
Okay.
Punkt. Mhm. Manchmal braucht es gar nicht mehr. Und ich habe letztens einen sehr, sehr, sehr schönen Satz gehört, den man, glaube ich, in allen Bereichen anwenden kann, wenn es ums Kind geht. Ist, wenn das Kind diese Emotion teilt oder man anerkennt, okay, woran liegt es, was ist das Problem? Und das Kind sagt einem zum Beispiel, ich bin so sauer, weil, was weiß ich, Peter in der Schule nicht mehr mit mir spricht oder weil die Lehrerin so und so blöd ist oder wie auch immer. Dass man dann sagt in der Situation, ich bin so froh, dass du mit mir drüber sprichst. Fertig. So, erstmal und das erstmal so lassen, weil ganz ehrlich, wenn wir unsere Freundin anrufen und uns auskotzen über irgendwas, dann wollen wir doch manchmal auch keine Ratschläge haben, sondern dann wollen wir doch in der Situation einfach nur hören, ich verstehe dich. So, voll gut, dass du mit mir gerade drüber sprichst.
Ja.
Manchmal reicht das schon und öffnet den Raum auch dafür, dass ein Kind, glaube ich, immer wieder kommt.
Ja, aber ist gerade richtig gut, dass ich das höre. Ich brauche das nämlich gerade genau das, was du gerade gesagt hast.
Wertvolle Tipps, ja. Ich glaube auch.
Sehr wertvoll.
Kann man gut mitfühlen.
Ja, wir haben noch eine allerletzte Frage an dich, Emmy. Und zwar, was du deinen eigenen Kindern so über das Leben mitgeben willst, jetzt auch ganz unabhängig von der Schule oder von den Noten.
Ich glaube, das Wichtigste, das geht auch in die gleiche Richtung zu all dem, was ich eigentlich gerade auch gesagt habe, ist, ich möchte, dass mein Kind lernt, durchzuhalten, gerade dann, wenn es schwer wird und ihm auch zeigen, dass Höhen und Tiefen irgendwie zum Leben einfach dazugehören, ja, und alle Gefühle auch irgendwie dazugehören und nicht an ihren eigenen Fähigkeiten zu zweifeln, wenn es mal schwer wird und ganz im Gegenteil zu lernen, wenn etwas schwer ist. Und wenn ich vielleicht Rückschläge erfahre, Fehler mache, dann ist es ein Zeichen für mich, dass ich lerne und dass ich daran wachse und dass ich über mich selbst hinauswachse.
Nee, voll toll. Ey, dieses Gespräch mit dir war so wertvoll und es kam genau zur richtigen Zeit, weil ich das jetzt wirklich hören musste. Und diese Tipps sind so gut, weil sie so einfach anwendbar sind, habe ich das Gefühl. Also für mich, ich konnte da jetzt super viel mitnehmen und ich hoffe natürlich, alle, die das jetzt gerade hören, können das auch gut in ihren Alltag integrieren und mitnehmen. Steffi, das war toll, oder?
Das war mega, ja.
Ich fand's mega.
Ich bin schon wieder total in meinem Kopf unterwegs und lasse das alles sacken. Und
ich auch,
bin einfach
in meinem
dankbar,
Kopf arbeitet es gerade, ja.
Ja.
Ja,
sehr viele tolle total Einblicke. Toll. Und
schön,
ganz viel Wertvolles.
Mich.
Und irgendwie gibt mir das jetzt auch wieder Hoffnung, weißt du, weil irgendwie ist es ja schon immer sehr negativ so von den Eltern, die ihre Kinder in den Schulen
voll
haben, auch so in den anfänglichen Schulen. Es hört sich immer sehr belastend und sehr schwer irgendwie alles an. Also schon ab der ersten Klasse habe ich jetzt in letzter Zeit
voll
das Gefühl.
Mhm.
Und man hat irgendwie jetzt schon Angst, sein Kind irgendwann mal später in die Schule zu bringen. Und erstens mal, dass es so Lehrer gibt wie dich, Lehrerinnen, die noch so motiviert dabei sind. Ich habe auch das Gefühl, dass es gibt immer solche Lehrer und dass es vielleicht heutzutage sogar noch mehr solche Lehrer und Lehrerinnen gibt, weil man ja doch irgendwie auch mehr Möglichkeiten hat, zu entscheiden, welchen Weg man wirklich geht. Und auch das Lehramt, das Studium ist ja wirklich nicht so einfach von dem, was ich immer höre. Das heißt, ist es ja auch schon ein schwerer Weg, den man geht, den man wahrscheinlich auch nur dann durchzieht, wenn man passioniert ist, hoffentlich. Das gibt mir auch wieder Hoffnung und dass es eben doch auch viel ausmacht, was das Kind von zu Hause mitbekommt.
Mhm. Auf jeden Fall. Euer Einfluss ist groß.
Ja, irgendwie und, gibt es eine Hoffnung.
Ich glaube, man kann ein Kind gut neben der Schule begleiten, wenn man so ein, zwei Sachen bedenkt.
Mhm. Toll. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, das schreit nach einem Teil 2. Vielleicht, wenn irgendwie du dann schon, wieder oder? Luft hast, wenn Baby Nummer 2 ein bisschen älter ist. Jetzt
wenn dir langweilig mal, ist in der Elternzeit.
Genau, wenn dir dann langweilig sein sollte. Wenn du uns ein bisschen Zeit in deinem Terminkalender dann eintragen kannst. Jetzt wünschen wir dir erstmal noch eine ganz tolle und gesunde Restschwangerschaft. Eine ganz schöne, für dich schöne Geburt.
Ja.
Oder für dich perfekte Geburt natürlich so wünscht man immer. Und ja, vielen Dank, dass du heute da bist. Das war großartig.
Vielen, vielen Dank.
Ich danke euch für die Einladung und euch auch weiterhin natürlich viel Kraft beim Mami sein.
Ja.
Braucht es ja oft.
Ja. Danke, dass du den Job so toll machst.
Ja, danke dir.
Euch.
Also. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.
Ciao zusammen. Ciao.